Wir haben mit unseren potenziellen Kunden zusammengearbeitet und gefragt, was braucht ihr? Braucht ihr ein autonomes Fahrzeug oder braucht ihr eine Drohne? Und die Antwort war ganz klar, dass sie brauchen etwas, um schwere Lasten in der Stadt mit dem Fahrrad zu transportieren.
So geht's Startup. Mit Nadine Jans.
E-Scooter, Sharing-Anbieter oder ganz klassisch das Fahrrad. Gerade in deutschen Großstädten gibt es mittlerweile zahlreiche Alternativen zum eigenen Auto. Trotzdem wollen viele nicht auf ihr Auto verzichten. Vielleicht ja auch, weil es gerade dann praktisch ist, wenn man große Lasten von A nach B transportieren muss. Und da kommt unser heutiger Gast ins Spiel. Natalia Tomiyama hat mit ihrem Startup einen elektronischen Anhänger entwickelt, mit dem können Lasten von bis zu 150 Kilogramm transportiert werden. Und das ganz ohne körperliche Anstrengungen. Und emissionsfrei. Warum sie deswegen sogar Unternehmerin geworden ist, obwohl sie das eigentlich nie wollte, und warum sich Deutschland so schwer tut mit der Verkehrswende, darüber reden wir heute bei So geht Startup. Ich bin Nadine Jans und freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, Natalia, dass du uns aus Hamburg zugeschaltet bist.
Hallo oder moin, wie sagen wir in Hamburg. Ich bin sehr froh und freue mich auf unseren Podcast.
Ja, ich freue mich auch. Und da würde ich direkt mal anfangen mit der ersten Frage. Wenn du dir eine Stadt irgendwo auf der Welt aussuchen müsstest, die das deiner Meinung nach besonders gut macht mit dem nachhaltigen Stadtverkehr. Welche ist es deiner Meinung nach?
Puh, das ist eine gute Frage und auch eine sehr schwierige Frage, weil es gibt, aus meiner Sicht gibt es keine Stadt, die das alles richtig gut macht. Es gibt unterschiedliche Konzepte oder Lösungen in unterschiedlichen Städten in Europa, die einige gute Sachen machen. Zum Beispiel Paris macht ganz viel momentan. Kopenhagen, Niederlande, Amsterdam sowieso sind sehr, sehr fahrradaffin. London ganz viel momentan auch, also sehr fahrradfreundlich, aber auch andere Mobilitätslösungen. Und in Skandinavien, also Norwegen zum Beispiel, Oslo, ich würde sagen, auch in Schweden, Elektroautos sind schon seit, ich weiß nicht, mindestens 10, 15 Jahren unterwegs. Deswegen, ich kann nicht sagen, dass wirklich ein Staat, der richtig gut alles macht, sondern es gibt mehrere Städte in Europa, die einige Lösungen sehr gut machen.
In einigen von den Städten seid ihr ja auch mittlerweile vertreten. Und zwar macht ihr einen elektrisch betriebenen Fahrradanhänger für den Lastentransport in der Stadt. Wie kommt man denn auf die Idee?
Tatsächlich, was wir schaffen wollten, ist ein nachhaltiger, aber auch praktischer Mobilität von Waren oder Gütertransport verfügbar machen für unterschiedliche Menschen, nicht nur für Geschäfte, nicht nur für so Männer zum Beispiel, die viel Power und Kraft haben, schwere Sachen zu transportieren, sondern für wirklich alle. Man braucht keinen Führerschein, man braucht nicht Kraft. Also die Schüler oder die Senioren, die tatsächlich die Sachen von A nach B innerhalb 5 Kilometer, 10 Kilometer, 15 Kilometer in der Stadt transportieren möchten. Unsere Idee ist, dass wir die sich Herausforderungen in Städten nachhaltig, praktisch und für alle lösen können. Und nicht nur in Europa, sondern woanders, unabhängig von, würde ich sagen, von was für ein Lasten transportiert man, von Geschlecht und von Eltern, die Menschen, die unsere elektrischen Anhänger nutzen.
Und weiß man denn schon, was für ein Typ Mensch das nutzt? Weil zum Beispiel bei E-Scootern ist ja mittlerweile bewiesen worden, dass eher Wege zurückgelegt werden, die halt sonst zu Fuß gegangen werden und nicht unbedingt die Leute abgeworben werden, die sonst vorher das Auto benutzt haben.
Ja, bei uns ist es tatsächlich, dass wir möchten das accessible machen für jeder. Momentan ist unser Fokus aber auf B2B und das ist unterschiedliche Bereiche. Das ist zum Beispiel Paket- und Postauslieferung, weil da die Herausforderung ist momentan sehr stark. Wir kaufen mehr und mehr Sachen online, das Essen, Klamotten, Schuhe, Elektronik. Und diese Waren müssen in Städten transportiert werden. Am besten sehr schnell, am besten nachhaltig und auch praktisch. Also das sollte kosteneffizient sein. Deswegen unsere Kundengruppe momentan ist B2B, also das ist Geschäftskunden, ein Bereich Post und Paket, aber auch haben wir Beziehung zu IKEA. Was wir machen, ist, dass wir ermöglichen IKEA mit IKEA-Kunden Waren von IKEA kaufen, Sofa zum Beispiel, und dann mit unserem Anhänger zu Hause transportieren. Man braucht ganz normale Fahrrad, muss nicht ein Elektrofahrrad sein. Oder man kann auch als Handwagen in Fußgängerzonen die Waren transportieren mit dem E-Trailer. Also diese zwei Bereiche sind momentan bei uns ein Prio. Und in Zukunft, und das ist auch das Investment, die wir von InnoEnergy bekommen haben, ermöglicht uns unsere Lösung, unser Konzept weiter verbreiten, auch an ganz also private Kunden.
Du hast gerade eben schon angesprochen, ihr habt macht auch für die Post jetzt was. Und zwar habt ihr die belgische Post als Kunden gewonnen. Habe ich jetzt gelesen, es gibt ihr sagt keine konkrete Zahl, wie viele Anhänger ihr aktuell schon habt, aber es ist wohl eine niedrige dreistellige Zahl. Nun möchte die Post wohl mehrere hundert Anhänger haben. Wie gestresst seid ihr gerade über diesen Auftrag?
Eigentlich nicht so gestresst, weil wir haben uns sehr gut vorbereitet. Und dann mit belgischer Post hatten wir ein Tender gewonnen, das ist Ausschreibung. Und das dauerte so 6 Monate, aber hat uns auch die Möglichkeit gegeben, uns wirklich zu vorbereiten für diese größere Flotte von Anhängers. Deswegen sind wir momentan sehr gut vorbereitet. Wir liefern rechtzeitig und wirklich, wir freuen uns, so einen großen Kunde als B-Post, belgische Post zu gewinnen. Und wir finden wirklich, dass sie motiviert. Es gibt Commitment von belgischer Post und sie möchten ihre Infrastruktur auch anpassen für unsere Anhänger und auch ihre Lieferung, Paket und Post auch nachhaltig und effizient mit unserem Anhänger gestalten. Deswegen, wir kriegen eine große Unterstützung von belgischer Post und wir finden das als wirklich eine gute Möglichkeit für uns als Hersteller, als ein Kleinunternehmen mit so einem Großkunde zusammenzuarbeiten.
Das heißt, welche Funktionen sollen die Anhänger dann da konkret übernehmen?
Belgische Post hat zum Beispiel über 2000 Fahrräder momentan, Fahrräder und Elektrofahrräder in der Flotte. Und was wir machen, wir koppeln unsere Anhänger an ihre Fahrräder und ermöglichen in gleichen Routen mehr Waren zu transportieren. Also sie können dann mit gleichen Fahrrädern nicht nur Brief transportieren, sondern auch Pakete. Und das bedeutet, dass die Effizienz von diesen Routen wird 2-3 Mal höher sein, weil mit einer Person in der gleichen Route können sie mehr transportieren. Nicht nur Briefe, sondern auch Pakete.
Werbung. Du brauchst für dein Software-as-a-Service-Startup noch die passende Web-Applikation? Bei Rock, geschrieben ROQ, erhältst du an Tag 1 eine voll funktionsfähige App mit allen wichtigen Funktionen. Vom Login bis zum User-Management. Ob Entwickler oder Non-Developer, mit Rock ist deine individuelle App schneller live als je zuvor. Melde dich beim Rock Founders Program an und nutze die Plattform 3 Monate kostenfrei. Unter rock.tech/szene.
Viele eurer Teile für den Anhänger kommen ja aus Asien. Jetzt war ja die letzten 2 Jahre Corona-Pandemie. Corona ist immer noch nicht vorbei. Dadurch gab es ja immer wieder Verzögerungen. Asien wurden am Anfang ganz viele Hallen direkt dicht gemacht. Inwieweit hat euch das denn betroffen und habt ihr vielleicht dadurch auch was geändert?
Ja, das ist tatsächlich, sind wir betroffen. Eigentlich alle Hersteller, die Elektroteile haben, aber auch so Stahlteile haben. Was wir einfach 2020 gemacht haben, wir haben unsere Lieferkette komplett aufgebaut. Also vor der Corona-Pandemie hatten wir, glaube ich, über 60% aller Teilen aus Asien. Jetzt ist es anderes. Also was wir gemacht haben, jetzt haben wir über 70% aller Materialien kommen aus Europa. Und zwar also ganz viele kommen aus Deutschland und nur jetzt so unter 30% kommen aus Asien. Das hat uns geholfen, in diese 2 Jahren von Corona und Lockdown, Pandemie, unsere Produktion weiterzumachen, unsere Lieferkette zu optimieren, die Risiken minimieren und auch so ein Produkt, glaube ich, nachhaltiger und effizienter zu produzieren. Das bedeutet weniger Verpackungsmaterial, nicht so längere Lieferzeiten und wirklich die Möglichkeit, auch Lokallieferanten auszusuchen.
Viele produzieren ja vor allem auch deshalb in Asien, weil es nun mal deutlich günstiger ist. Wie hat sich das jetzt bei euch auf den Preis ausgewirkt?
Ja, einige Materialien sind teurer geworden, aber das ist immer, kann man nicht wirklich vergleichen, Preisen von Materialien allein ohne Betriebskosten, weil momentan die Preise, also die Kosten für Betriebs, das ist Verpackung, das ist Transport, sind wirklich höher gegangen. Also auch wenn Material ist noch günstig, trotzdem diese ganze Betriebskosten, Lager, Logistik, Transport, Verpackung sind teurer geworden. Deswegen, ich glaube, das ist am Ende vergleichbar. Vielleicht ist es doch ein bisschen teurer, aber das ermöglicht uns in dieser Zeit überhaupt, die Waren und unsere Anhänger rechtzeitig auszuliefern und unsere Produktion nicht zu stoppen.
2016 habt ihr gegründet, 2018 war dann bei euch Produktionsstart. Du hast schon mal in einem Interview gesagt, es ist gar nicht so einfach, für so ein Produkt Investoren zu finden. Wie schwierig war das denn bei euch zu Beginn?
Ich würde sagen, jeder Gründer von einem Hardware-Startup würde genauso sagen, Hardware ist hart. Ich glaube, das ist nur 10 oder unter 10% aller Investoren würden in so eine Hardware-Produktion investieren. Und vor allem, was wir machen ein ganz neues Produkt und unser Markt ist ganz neu, die letzte Meile Logistik. Es gibt viele Risiken. Ja, das ist nicht einfach, aber jetzt muss man, glaube ich, schlau sein und Alternativen zu finden. Deswegen, was wir gemacht haben, und das ist auch ein großer Glück, wir haben staatliche Förderung eingesammelt und das hat uns geholfen, unsere Technologie weiterzuentwickeln, ein Patent anzumelden und wirklich so ein Track Record zu haben und so ersten Investoren zu zeigen, dass wir haben Technologie, das Produkt ist getestet, es wird validiert, um diese Investoren zu überzeugen. Für ein Software-Startup, ich glaube, die Überzeugung ist nicht so hoch wie bei uns. Wir müssen schon was haben, um die ersten Investoren zu gewinnen. Das ist in der Hardware-Welt so.
Das war ja 2020, wo er von der Europäischen Kommission die 2 Millionen bekommen hat. Mhm. War das so der Plan A und das hat einfach nur so lange gedauert? Oder habt ihr einfach im Vorfeld gemerkt, das funktioniert nicht und seid darauf zurückgekommen?
Das war nie ein Plan A, weil das ist eine Lotterie. Das ist unter 2% alle europäische Unternehmen, also kleinen Mittelstand, können diese Förderung bekommen. Deswegen, man kann wirklich nicht sagen, das ist ein Plan A. Wir hatten eine große Hoffnung, dass wir das bekommen, aber gleichzeitig hatten wir Gespräche mit Investoren. Deswegen, das war, glaube ich, in 2020 war das sehr schweres Jahr, aber auch gutes Jahr. Wir haben in 2020 die Förderung bekommen von der Europäischen Kommission und gleichzeitig auch eine Finanzierung bekommen von Eberspächer Venture Capital. Das ist ein externer Investor.
Nun habt ihr schon Hardware und dann auch was in der Verkehrsbranche. Wie oft warst du an dem Punkt, wo du dachtest, boah, das wird so nichts und das geht doch nicht so auf, wie ich es mir gedacht habe?
Oh, jeden Tag. Es läuft nie, als wir gedacht haben, weil ja, und hätten wir alles gedacht und wüssten genau, wer sein soll, glaube ich, würden wir nie ein Unternehmen gründen. Deswegen diese Naivität, glaube ich, und diese Hoffnung, dass wir die Sachen ändern können, hat uns wirklich geholfen, um überhaupt in diesem Thema reinzukommen. Ja, das ist so ein bisschen ein Startup, ein bisschen Rollercoaster und auch mit jetzt Corona-Lockdown, mit Krieg in Ukraine. Es ist alles, man kann diese Sachen nicht einplanen. Und deswegen, wir müssen ja einfach weitermachen und versuchen, die beste Lösung rechtzeitig zu finden. Tatsächlich ist eine Mobilität, das ist nicht ein einfaches Thema, vor allem in Deutschland. Es gibt viele Möglichkeiten, aber genauso gibt es viele Risiken, überhaupt das zu schaffen.
Für euch läuft es ja aktuell eigentlich ganz gut. Ihr habt ja auch Mitte Juli 2 Millionen Euro von dem mit der EU kofinanzierten Cleantech-Investor EETI Innonergy eingesammelt. Was habt ihr denn mit dem Geld vor?
EET Innonergy unterstützt uns bei einem Projekt und was wir machen in diesem Projekt, wir würden unsere Anhänger mit einem Cloud, also eine Konnektivität zum Cloud zu integrieren. Das bedeutet, dass die Anhänger würden dann miteinander kommunizieren und auch mit einer Plattform. Und das ermöglicht uns unterschiedliche Möglichkeiten. Zum Beispiel, jeder kann unsere Anhänger über ein App mieten. Wir würden genauso wissen, wo die Anhänger sind. Das ist zum Beispiel Tracking. Wir können unsere Wartung oder After-Sales-Service besser implementieren oder planen. Wir können Over-the-Air-Software-Updates ermöglichen. Ich finde es viel, viel wichtiger ist es, dass wir unsere Lösung, das ist nicht nur Anhänge, sondern eine Lösung, mehrere Menschen anbieten können. Und sie müssen Anhänge nicht kaufen, sie können das mieten oder so wirklich bezahlen für die Zeit, sie die nutzen.
Du hast ja sogar für Nüville deinen vorigen Job an den Nagel gehängt und bist Unternehmerin geworden, obwohl du das eigentlich nie machen wolltest. Was hat sich denn letztlich in dir geändert, dass du dann doch gesagt hast, okay, let's go?
Ich glaube, ich war desperate vielleicht. Also nicht, das war nicht tatsächlich meine Erstlösung. Das ist ja Plan A, absolut ein Unternehmen gründen. Ich muss es, aber ich habe unterschiedliche Sachen probiert und ich war nicht wirklich glücklich. Und das ist genauso bei meinen Mitgründern. Wir haben beide Erfahrungen, glaube ich, wir haben 5 Jahre gearbeitet in Industrie. Ich habe auch Erfahrung in Forschung. Und dann haben wir getroffen und gesagt, okay, es gibt Bedarf. Wir beide haben in Hamburg studiert. Wir wissen, wie es ist, ohne Führerschein schwere Sachen transportieren zu müssen. Und mein Mitgründer kommt auch aus Pakistan. Und da das Problem mit Luftverschmutzung ist sehr, sehr hoch. Und deswegen ist die Idee gekommen, dass es muss tatsächlich eine Lösung geben, das praktisch ist, dass jeder kann das nutzen ohne Führerschein. Das ist sehr nutzerfreundlich und gleichzeitig auch nachhaltig, sodass wir tatsächlich die Luftverschmutzung in Städten minimieren können, Stau und auch Lärm.
Was ist denn jetzt für dich persönlich, also abgesehen von den unternehmerischen Herausforderungen, die größte Herausforderung jetzt als Unternehmerin?
Wir sind momentan in so einer Transition Phase, also Phase, Wachstumsphase, von Startup zu ein resilientes Unternehmen. Und auch im Hintergrund, was momentan alles passiert, das ist abgebrochene Lieferketten, das ist noch Corona-Pandemie, Krieg in Ukraine. Und das ist die Phase, wo wir tatsächlich wachsen. Das ist diese Herausforderung, dass wir wachsen nachhaltig und dass wir nicht vergessen, was wir tatsächlich machen. Also unsere Werte, unsere Kultur soll bleiben. Das ist, was wir versuchen, das ist diese Art von Arbeit, von Startup noch zu behalten, aber auch das skalieren und wirklich in diese größeres Unternehmen mit resiliente Prozessen, mit praktischen Prozessen zu werden. Und das ist diese Herausforderung, von einem Startup zu würde sagen, Scale-up oder schon ein Unternehmen zu wachsen und nichts vergessen, was unsere Werte sind, was unsere Kultur.
Wir hatten auf Gründerszene, hatte eine Kollegin eine Frau interviewt im Oktober. Die ist eine US-Amerikanerin und hat eine Softwarelösung für die Automobilbranche entwickelt. Und die weltweit verkauft und hat gesagt, die deutschen Automobilhersteller, es waren die schlimmsten, weil die am weitesten rückwärts gewandt sind. Und dass sie auch als Frau, sie arbeitet, wenn sie sagt, gefragt wird, wie es ist, in der Tech-Branche zu arbeiten, dann sagt sie, dass es in Ordnung sei. Als Frau in der Automobilindustrie ist es jedoch frustrierend. Weil ich mal fragen, wie hast du das denn erlebt?
Ich weiß nicht, ob es frustrierend ist, weil wir sind doch nicht in Autoindustrie. Das ist so eine Nebenindustrie, würde ich sagen. Ich kann das schon verstehen, dass es nicht einfach ist, weil wir, wenn wir auch Statistik sehen, in die ganze Historie von Autoherstellung, Autoproduktion, gab es nur eine einzelne Frau als CEO. Und das ist nicht in Deutschland. Das war, glaube ich, Ford Motors. Und das zeigt was oder das sagt was über die Industrie. Das ist nicht divers. Ich glaube, es gibt 2 Themen tatsächlich. Also wie ist es für Frauen mit Autoherstellern zu arbeiten in Deutschland? Und es gibt ein zweites Thema, Änderungen oder die neue Lösung in Autoindustrie oder in Mobilität in Deutschland. Das sind 2 separaten Themen, die nicht einfach sind. Ne? Das ist tatsächlich schwierig aus unterschiedlichen Gründen.
Ja, wenn man jetzt weitergeht und sich die Verkehrsministerien anschaut oder sonst was, sind die ja auch überwiegend in männlicher Hand. Also da wird ja wenig Platz gemacht für A, Neues und B, auch für Frauen. Merkt ihr das? Oder hast du dann, also zum Beispiel diese Gründerin hatte da eine Taktik und zwar hat sie dann bei Mails nur noch ihre Initialien verschickt, damit man nicht auf ihr Geschlecht schließen kann. um so kompetent darüber zu kommen? Hast du dann gesagt, nee, das übernimmt alles der Co-Gründer oder wie habt ihr das gelöst?
Nein. Ich bin stolz, dass ich eine Frau bin. Wir beide sind, ich und mein Mitgründer, Ausländer. Wir haben hier in Deutschland studiert. Und ich bin stolz, dass wir zwei Gründer und Geschäftsführer People of Color sind. Ich würde deswegen nicht nur meine Initialen nutzen. Ich würde immer sagen, ich bin Frau. Mein Name ist Natalia Tumiyama. Mein Mitgründer ist Fahad Khan. Und wir haben eine Lösung. Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, zu Kunden zu kommen. Aber am Ende, was wichtig ist, ist, weiterzumachen, wirklich, und das zu zeigen und die Kunden zu überzeugen mit dem Produkt, mit wie professionell wir arbeiten, wie professionell unser Team ist und unsere Reputation als Unternehmen, als Geschäftsführer aufzubauen. Ich glaube, das ist am Anfang diese Herausforderung, wir haben das. Das ist natürlich nicht einfach für andere Gründe, die andere sind, vielleicht müssen sie nicht überzeugen oder das ist einfacher für sie. Für uns war es nicht einfach, aber was wir jetzt geschafft haben, können wir sagen, wir haben es geschafft, trotzdem alle unterschiedlichen Gründe, warum wir das nicht schaffen sollten.
Werbung. Wer im Business durchstarten will, braucht innovative Ideen und den richtigen Standort. Einer der deutschen Startup-Hotspots und Spitzenreiter beim digitalen Ausbau ist Köln. So viel Potenzial muss genutzt werden. Die Startup-Unit der Köln Business Wirtschaftsförderung unterstützt Gründende kostenfrei mit individuellen Lösungen. Ob beim Networking, der Suche nach Investierenden und Büros oder der Internationalisierung. Erfahrt mehr unter köln.business.
Kannst du dich noch daran erinnern, was waren so die größten Brocken, die euch in den Weg gelegt wurden?
Ja, das war 2017 und ich glaube, es gab eine Studie von einem Beratungsunternehmen und sie haben prognostiziert, dass zum 2021 oder 2020 wird man in der letzten Meile Logistik nur autonome Fahrzeuge oder Drohnen nutzen. Und das war... Ja, das war eine krasse Aussage. Wir sind jetzt in 2022. Drohnen würden in urbaner Logistik noch nicht benutzt. Also in diesem Skala, was prognostiziert würde. Und autonome Fahrzeuge sind doch nicht für Europa. Also vielleicht in den USA, aber nicht momentan für Europa. Es gibt mehrere Entwicklungen. Aber das war genau 2017 die Zeit, wenn wir... gucken müssen, okay, was machen wir eigentlich? Machen wir es weiter? Also Experten sagen, dass es die Fahrrad- oder Cargo-Bikes damals ist nicht die Lösung für die letzte Male. Das müssen wir dann uns überlegen und sagen, okay, was machen wir? Weil das war auch der Punkt, wo wir uns fokussieren müssten in der Produktentwicklung und festmachen, was wir tatsächlich entwickeln. Entwickeln wir einen Fahrradanhänger oder entwickeln wir ein autonomes Fahrzeug oder weiß ich nicht, oder Drohne vielleicht? Das war die schwierigste, glaube ich, das war die Herausforderung, ne? Weil der Markt war ganz neu, was wir gemacht haben. Wir haben unser Bauchgefühl verfolgt und wir haben mit unseren potenziellen Kunden zusammengearbeitet und gefragt, was braucht ihr? Braucht ihr ein autonomes Fahrzeug oder braucht ihr eine Drohne? Und die Antwort war ganz klar, wir haben nicht Anforderungen bekommen von unserer Partner, das war UPS damals. Sie brauchen etwas, um schwere Lasten in der Stadt mit dem Fahrrad zu transportieren.
Ja, du hast ja gesagt, damals gab es noch nicht so viele Lösungen, mittlerweile gibt es die ja. Trotzdem hat Deutschland gerade um 3 Millionen Tonnen CO2 das Klimaziel im Verkehrssektor verfehlt. Jetzt frage ich mich, was muss passieren, dass Deutschland aufsteigt auf die Verkehrswende und warum tut sich Deutschland damit eigentlich so schwer? Du hast vorhin ja auch diverse andere Städte genannt, die auch in Europa liegen, die das irgendwie einfacher hinbekommen. Wie erklärst du dir das?
Das ist eine gute Frage. Und tatsächlich haben wir das Thema bei uns am Freitag. Wir haben immer so ein Teamfrühstück am Freitag. Wir haben das gesprochen. Und ja, tatsächlich der Übergang zum so Elektromobilität in Deutschland ist im Vergleich mit also zu anderen europäischen Ländern ist anderes. Aber es gibt auch die Gründe, warum ist es anderes. Als Beispiel die Akzeptanz des Fahrrads und die aufgebaute Infrastruktur in Deutschland ist langsamer als zum Beispiel in Ländern wie Niederlanden oder Dänemark. Auch die öffentlichen Vorschriften oder Regularien, zum Beispiel Fahrverbote, der Bau von Fußgängerzonen ist langsamer auch in Deutschland als in anderen Ländern. So ein gutes Beispiel ist Paris, weil Frankreich kann man schon vergleichen mit Deutschland. In Frankreich, also vor allem in Paris, sie haben viel, viel mehr und weitere Maßnahmen. Wie können sie die Infrastruktur und Fahrrad, vor allem Infrastruktur, schneller zu implementieren? Anderer Beispiel ist auch Nutzung von Elektroautos in Deutschland und auch die ganze Ladeinfrastruktur ist langsamer. Und man kann das wirklich nicht vergleichen mit was momentan passiert oder was passierte in Norwegen und in Schweden. Und es gibt Gründe dafür, weil was ich sehe, Deutschen hat eine große Tradition, hat auch eine Historie, also Geschichte in tolle gutes Qualität Autoherstellung. Und diese Tradition ist über 100 Jahre alt. Die Autos sind sehr hochwertig, effizient hergestellt und es gibt Produkte für unterschiedliche Gruppen, also ne, Kundensegmenten. Deswegen, das bedeutet, dass die ganze Infrastruktur in Deutschland, in Städten, ist für Autos gebaut. Das, die Straßen zum Beispiel, die Parkplätze, das ist alles für Autos, weil ne, die Autos sind so toll. Und deswegen gibt es auch diese Gewohnheit bei uns Menschen, die in Deutschland wohnen, mit Auto zu fahren. Und im Sales, also im Verkauf und Marketing, diese Gewohnheit zu ändern, das ist die schwierigste Sache. Deswegen ist es nicht so einfach in Deutschland, neue Lösungen zu implementieren, Infrastruktur zu ändern und Produktion anzupassen für unterschiedliche Elektromobilitätslösungen, die nicht Dieselautos sind oder die gar nicht Auto sind.
Wie könnte sich das denn deiner Meinung nach ändern, beziehungsweise wie könnte das denn wirklich gelingen? Weil ich habe mir vorhin nochmal die Zahlen angeschaut und zwar letztes Jahr gab es so viele zugelassene Autos in Deutschland wie noch nie. Das heißt, die Menschen kaufen sich eigentlich tendenziell eher mehr Autos mittlerweile als noch vor ein paar Jahren und zusätzlich kommt jetzt von der Politik auch nicht unbedingt das Zeichen, dass jetzt hier großflächige Fahrradwege, also zum Teil ja, aber auch nicht überall. Wie könnte das denn deiner Meinung nach gelingen, dass sich das wirklich ändert?
Ich glaube, das ist nicht so, ein Partei kann das ändern, sondern wir alle zusammen können das ändern, weil die Verantwortlichkeit oder Verantwortung liegt nicht nur an Autohersteller, nicht nur an Politik, sondern auch uns als Konsumenten, als Privatmenschen. Deswegen, ich glaube, es soll eine größere Maßnahmen geben, also von Politik. Wir als Konsumenten müssen auch die Verantwortung dazu übernehmen und vielleicht nicht nur mit Autofahren zu arbeiten, sondern auch andere Mobilitätslösungen zu nutzen. Das könnte ein Fahrrad sein, aber genauso kann man mit S-Bahn oder U-Bahn oder mit dem Bus zur Arbeit zu kommen. Ich glaube, das ist ein komplexes Thema und wir zum Beispiel als ein Startup können das Problem nicht lösen. Wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen Unterstützung von Politik, wir brauchen auch die Kunden, dass sie das auch ermöglichen und sagen, okay, tatsächlich, es gibt andere Lösungen, nicht nur Autos, die wir nutzen können. Ich kann nur aus unserer Perspektive reden, was wir brauchen, nicht nur wir, sondern andere Unternehmen, die alternative Transportlösungen herstellen und entwickeln. Wir brauchen tatsächlich Sichtbarkeit. Das ist, dass unsere Kunden, potenzielle Kunden, aber auch Privatkunden wissen, dass sowas gibt.
Vielen lieben Dank, Natalia. Das war's auch schon. Danke für deine Zeit und vielen Dank für das liebe Gespräch.
Vielen Dank.
Das war's mit der aktuellen Folge von So geht Startup. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert. Falls ihr Kritik, Anregungen oder Ideen habt, mit wem wir unbedingt einmal reden sollten, schreibt uns gerne an redaktion@gründerszene.de. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss und macht's gut.